Das hör man nie einmal eins.
Finanzen einfach erklärt mit Simin
und Saskia. Willkommen zu Teil 2 unserer Gehaltsverhandlungsfolge. Heute erfährst du unter anderem, welche Alternativen es zur klassischen Lohnerhöhung gibt und wie du als Selbstständige deinen Stundensatz erhöhst. Viel Spaß beim Hören!
Ja, guter Tipp. Was mache ich denn aber, wenn ich jetzt in dieser Situation, wenn mein Chef, meine Chefin sagt, entweder ich kann gar nichts geben oder das Angebot ist deutlich nicht unter unserer Schmerzgrenze, weil da haben wir gesagt, dann sind wir auch raus, aber ich sag mal deutlich unter dem, was wir uns eigentlich vorstellen. Welche Alternativen gibt es zur klassischen Gehaltserhöhung?
Also so ein paar gibt's da schon, aber ich gehe auch gerade noch mal im Geiste so eine Situation durch, wie du sie gerade beschreibst. Das ist ja eigentlich mehr oder weniger ein klares Nein, oder? So wie du das jetzt meinst, oder? Ich glaube, ich würde dann noch mal so einen Schritt zurückgehen, noch mal Richtung Vorbereitung und würde schauen, dass ich mich auch 1, 2, 3 Mal im Jahr oder einmal im Quartal noch mal bei anderen Unternehmen bewerbe. Ich muss da gar nicht hingehen wollen, also gar nicht, weil ich jetzt aktiv auf Jobsuche bin, aber einfach, um noch mal erstens dieses Gespräch zu üben und zweitens, um noch mal zu sehen, was kann ich denn anderswo verdienen.
Ja.
Ich glaube, wenn man da jetzt noch mal so einen Plan B als Ass im Ärmel hätte, geht man da auch noch mal anders rein.
Noch mal leichter rein.
Und wenn halt gar kein Weg reinführt und das über Jahre, dann würde ich auch sagen, passt auf, ich habe hier ein Angebot von Unternehmen XY, die zahlen mir 100.000, wir sind jetzt hier bei 50.000, wollt ihr mir entgegenkommen? Weil sonst, ich würde nicht drohen, ich würde es nur sagen, so im absoluten Notfall, im Ernstfall und würde es dann aber auch ernst meinen wollen in dem Moment.
Ja. Ja.
Also es muss tatsächlich dann eine Option sein, dann das Unternehmen zu verlassen.
Ja.
Ich glaube, das ist irgendwie nochmal ganz gut, gerade für unser weibliches Ego, wenn man weiß, aber anderswo möchte man mich. Ne?
Das ist eine ganz andere Situation, mit der man dann in so ein Gespräch reingeht. Das ist eigentlich das nötige Selbstbewusstsein, das man in dem Moment hat, dass man für diese Verhandlungen braucht. Absolut. Ja.
Aber um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, also wenn jetzt so eine klassische Gehaltserhöhung nicht drin sein sollte, dann gibt's andere Dinge, über die man reden kann. Gut, wäre jetzt auch mehr oder minder eine Gehaltserhöhung, aber man könnte Urlaubs- oder Weihnachtsgeld zum Beispiel aushandeln. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Oder auch mehr Urlaubstage, was, glaube ich, gerade uns Frauen in unserem Alter sehr wichtig ist. Oder Homeoffice. Oder ihr arbeitet weniger Stunden für dasselbe Gehalt. Und dann gibt's natürlich noch diese Möglichkeiten wie betriebliche Altersvorsorge. Also das kann sich ja auch lohnen. Vor allem seit diesem Jahr ist es ja auch so, dass 15% des Beitrags durch die ArbeitgeberInnen aufgestockt werden müssen. Also die sind dazu gesetzlich verpflichtet. Das heißt, wenn ihr jetzt 100 Euro in so einen Vertrag einzahlen wollt monatlich, kommen von euch nur 85 Euro und von eurer Arbeitgeberin nochmal 15. Da könnt ihr einfach mal eure Personalabteilung anhauen. Genau, aber dieses Geld wird dann natürlich später bei der Auszahlung versteuert. Das müsst ihr wissen.
Ja, klar.
Dann gibt's noch andere Möglichkeiten, je nachdem, ob sich das für euch anbietet, zum Beispiel ein Dienstwagen oder ein Jobticket, gratis Essen in der Kantine. Vielleicht passt auch zu eurem Job eine Weiterbildung, die ihr eh schon immer machen wolltet und vielleicht kommt eure Arbeitgeberin euch dahingehend so ein bisschen entgegen und sponsert die zu 100% oder zumindest zu 50%. Größere Unternehmen haben auch oft eine unternehmenseigene Kinderbetreuung. Das würde euch wieder die Kita-Gebühren ersparen. Flexiblere Arbeitszeiten könnte man aushandeln oder technische Geräte, die auch privat genutzt werden dürfen. Und dann gibt's aber auch noch so Sachen, von denen hatte ich vorher auch noch nichts gehört. Zum Beispiel die Erholungsbeihilfe.
Okay, was ist das?
Da kann deine Arbeitgeberin pro Jahr dir nochmal 156 Euro zuschießen, sozusagen für deinen Urlaub. Aber es ist dann halt kein Urlaubsgeld, sondern diese Erholungsbeihilfe.
Okay.
Und wenn du verheiratet bist, kann sie dir dann halt für deinen Ehemann oder deine Ehefrau nochmal 104 Euro dazugeben.
Okay.
Und wenn du Kinder hast, dann für jedes Kind nochmal 52 Euro. Das heißt, hast du deine Urlaubskasse so ein bisschen aufgestockt, genau.
Finde ich, hört sich auch gut an, Erholungszulage.
Ja, genau, das könnte man auf jeden Fall machen. Muss man halt mal mit der Personalabteilung quatschen oder auch mit einer Steuerberaterin. Dann, und da kenne ich auch Arbeitnehmer, die das bekommen, so Essensgutscheine oder Supermarktgutscheine. Und das kann sich durchaus lohnen. Also seit 2022 ist es so, dass deine Arbeitgeberin dir monatlich diese Gutscheine in Höhe von 100,05 € ausstellen kann.
Okay.
Und die sind dann für dich lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei.
Ja.
Aber auf die andere Hälfte zahlt die Arbeitgeberin dann eine pauschale Lohnsteuer in Höhe von 25% plus Soli. Genau. Mhm. Aber bei dir als Arbeitnehmerin kommen die 100,05 € komplett an. Also das könnte sich durchaus auch lohnen.
Mhm.
Und dann gibt es noch steuerfreie Lohnextras wie diese Tankgutscheine. Die kennt wahrscheinlich jeder. Die waren mal bei 44 € pro Monat. Mittlerweile sind die bei 50 € im Monat. Man kann stattdessen Büchergutscheine an seine Angestellten ausgeben, Fitnessstudio-Gutschein, Blumengutscheine. Und es gibt noch etwas, von dem vielleicht noch nicht so viele von euch gehört haben. Und zwar kann deine Arbeitgeberin oder dein Arbeitgeber 600 € pro Jahr lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei pro Arbeitnehmerin ausgeben, zum Beispiel für Kurse, für Entspannung, für Yogakurse oder andere Kurse. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Leiter oder die Leiterin des Kurses die vorgeschriebene Qualifikation hat, um die Leistung abrechnen zu dürfen.
Verstehen.
Und so kann man halt monatlich, ne, 600 €, also 50 pro Monat, die kann man zusätzlich zu den 50 € für zum Beispiel Fitnessstudio oder Tankgutschein oder Essensgutschein einkassieren. Also macht dann ja auch schon was aus.
Mhm.
Und man könnte auch, wenn man ein größeres Unternehmen ist, eine betriebliche Krankenversicherung nochmal zusätzlich für seine ArbeitnehmerInnen abschließen. Aber da muss man auch unter diesen 50 € bleiben. Also du siehst, es gibt auf jeden Fall einen bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten. Und das weiß man ja auch als normaler Mensch immer alles gar nicht.
Absolut.
Man kann schon, ich glaube, das halt auch so ein Tankgutschein oder so ein Essensgutschein, so ein Supermarktgutschein, das tut, glaube ich, den ArbeitgeberInnen nicht so richtig weh.
Ja.
Aber das ist halt Geld, das direkt bei dir ankommt.
Ja, absolut.
Das macht schon einen Unterschied.
Total. Ich finde die Tipps sehr gut. Ich glaube wirklich damit, das zählt für mich auch mit zur Vorbereitung. Da sollte man sich vor ein paar Gedanken gemacht haben und sich das auch mal anschauen, was ist da möglich, was passt vielleicht zum Unternehmen, was eher nicht, weil das ist natürlich auch immer was, womit man dann nochmal ankommen kann. Okay, wenn es schon das nicht, also wenn es schon keine Gehaltserhöhung ist oder zu wenig, dann wenigstens X oder Y. Und da gibt es ja wirklich so viele Sachen, also toll, wirklich.
Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Also bei der Recherche habe ich auch nicht schlecht gestaunt. Okay, aber es gibt ja auch so klassische Fehler, die man als Arbeitnehmerin vermeiden sollte. Und mit denen hattest du dich ja im Vorfeld beschäftigt.
Ja.
Magst du mir nochmal davon erzählen?
Sehr gerne. Für mich zählt da auf jeden Fall natürlich dazu mangelndes Selbstbewusstsein, schlechte Vorbereitung. Das sind alles diese Sachen, so diese softeren Sachen. Da, man muss sich gut vorbereiten, man muss selbstbewusster reingehen, man muss auch ein bisschen üben, wie gesagt. Und sowohl mit Freunden als auch gerne sich einfach mal woanders bewerben, um diese Gespräche einfach zu führen. Aber ich finde, all das ist irgendwie oft nicht so richtig greifbar. Für mich wirklich wichtig sind, also ein Fehler, den man vermeiden sollte, die falschen Gründe zu nennen.
Mhm.
Denn man sollte in der Verhandlung immer auf der eigenen Leistung oder auf sich selbst basieren und niemals, wenn ich von meiner Kollegin erfahren habe, XY bekommt ja eigentlich viel mehr als ich oder ich kann mir nicht mehr so viel leisten oder ich will mir ein Haus bauen oder die persönliche Situation interessiert den Chef oder die Chefin, so schlimm es sich anhört, leider nicht. Auch die Inflation, hatte ich am Anfang gesagt, aber ist einfach eine schlechte Idee anzuführen, weil am Ende ist es der Chefin egal.
Wie du hat ja auch unter der hohen Inflation zu leiden. Das muss man ja auch dazu sagen. Also so könnte sie halt auch gegenargumentieren.
Ja. Und du hast eben schon ganz gut gesagt, wichtig ist der eigene Nutzen für das Unternehmen und mit dem sollte man einfach argumentieren. Also was habe ich geleistet? Das haben wir ja eben schon alles ausgeführt. Also die falschen Gründe sind für mich hier so, so, so wichtig, das unbedingt vermeiden. Und auf jeden Fall auch, das hatten wir auch schon, das falsche Timing. Wenn die Umstände nicht entsprechend sind, ist es einfach eine schlechte Idee, weil man am Ende schlechter rauskommt. Und manchmal lohnt es sich, einfach ein bisschen noch zu warten. Trotzdem bin ich auch der Meinung, am Ende, wenn es immer weiter schlecht läuft, also irgendwann ist auch mal Schluss. Ja. Da müssen wir auch mal an uns selber denken und einfach sagen, gut, also wenn es anscheinend nicht läuft, dann muss ich vielleicht auch einfach gehen zum Beispiel.
Ja, ja.
Also da muss man irgendwann natürlich auch knallhart sein aus meiner Sicht.
Stimmt.
Ist auch das sind so Tipp. Die wichtigsten Fehler neben mangelnder Vorbereitung und fehlendem Selbstbewusstsein. Auf jeden Fall, da bin ich definitiv auch ein Kandidat für, absolut.
Ich wollte gerade fragen, ob du schon mal einen dieser Fehler selber begangen hast, aber
ja. Ach, ganz
mit
ehrlich,
dem Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein, ich glaube, da können wir alle ein Lied von singen.
Total, auf jeden Fall. Mangelndes Selbstbewusstsein, Fehler Nummer 1 bei mir auf jeden Fall. In jedem von diesen, das muss auch nicht ein Verhandlungsgespräch sein, das kann auch einfach so ein normaleres Gespräch mit dem Chef sein oder ein Bewerbungsgespräch oder so. Mangelndes Selbstbewusstsein ist bei mir auf Platz 1 auf jeden Fall. Schlechte Vorbereitung eher nicht, würde ich sagen.
Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen, wer 700 Konten hat.
Und trotzdem muss ich selber auch sagen, dass mit diesen falschen Gründen, das ist verlockend, weil es ist natürlich für sich, also für mich ist es ein Grund, wenn ich sage, hey, die Inflation macht mir zu schaffen, steigende Energiepreise machen mir zu schaffen, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht so genau, ob ich jetzt so viel geleistet habe, aber ich kann mir einfach weniger leisten mit meinem Geld. Also ich meine, das kann ich ja auch total verstehen. Aber dann, da muss ich auch wirklich nochmal appellieren an unsere Zuhörerinnen, glaubt nicht und unterschätzt diese Kleinigkeiten nicht. Jeder von euch oder jede von euch leistet jeden Tag tolle Arbeit. Und das müssen wir uns selbst als Frauen auch immer wieder sagen. Also wir sollten uns auch nicht selber runterreden. Und es gibt immer bessere Gründe als Inflation oder meine Kollegin bekommt ja eigentlich auch viel mehr, was ja auch blöd ist, ganz klar. Ja. Aber da lieber auf die eigene Leistung setzen.
Für dich als Selbstständige ist es vielleicht auch noch mal ein bisschen anders, oder? Was hast du vorhin zum Anfang gesagt? Du bekommst dann ein Honorar als Selbstständige, oder?
Nee, das waren die Freiberufler. Das ist ja noch was anderes. Ich bin keine Freiberuflerin. Ich habe ein Gewerbe, bedeutet, ich bekomme kein Honorar. Ehrlich gesagt, glaube ich, bekomme ich einfach einen Verdienst. Ich selber arbeite zum Beispiel sehr viel mit Stundensätzen, so nennt man das dann.
Ach so, das heißt, klar, du kannst ja nicht dieses Jahresbruttogehalt angeben, das du gerne hättest, so wie ich das machen müsste, sondern du sagst dann, ich hätte gerne so und so viel Euro pro Stunde.
Exakt. Einmal das oder man berechnet halt projektbasiert. Das gibt es natürlich auch, habe ich beides, aber viel geht eben auch pro Stunde. Das ist ja eher unüblich, ne? Das ist ja eher so dieser Stundensatz, das ist was man irgendwie so aus seinen Minijob-Zeiten oder Werkstudentenzeiten kennt und irgendwann wird das dann so zum Jahresgehalt, darüber wird dann quasi verhandelt. Und ja, bei den Selbstständigen ist es eben häufig einfach auch noch der Stundensatz. Und da finde ich, für Selbstständige ist es eigentlich viel wichtiger, sich über diesen Stundensatz ganz, ganz viele Gedanken bitte zu machen. Denn es ist nicht ganz so einfach wie bei den Angestellten. Ich habe mir mal ein bisschen was notiert, ein paar Rechnungen angestellt und da würde ich euch ganz gerne mal ein bisschen durchführen.
Sehr gerne. Ich habe da ja auch bislang gar keine Einblicke bekommen. Ich finde das auch super spannend. Vor allem, weil du ja auch schon mal meintest, dass du dann nach einem Jahr immer so viele Abgaben an das Finanzamt überweisen musst. Da habe ich mir schon gedacht, dass dann der Stundenlohn oder der Stundensatz natürlich sehr viel höher ausfallen muss als das, was du eigentlich brauchst oder was dann bei dir ankommt.
Ja, man kennt das ja vielleicht, wenn man beispielsweise HandwerkerInnen beschäftigt bei sich selbst und man sich wundert, wow, die haben einen echt hohen Stundensatz, den die ansetzen. Aber es ist nicht verwunderlich und diese Stundensätze, das werden wir jetzt sehen, sind gerechtfertigt. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Ich muss mir am Anfang überlegen, okay, was möchte ich eigentlich im Monat verdienen? Da bin ich jetzt mal von 3.500 Euro vor Steuern ausgegangen, also brutto. Ich erspare euch die meisten Rechnungen, weil dann steigen, glaube ich, unsere Hörerinnen komplett aus. Aber mit Urlaubstagen, Feiertagen, 5 Krankheitstagen im Jahr, Weiterbildungstagen, die man eventuell noch haben will, ergeben sich pro Monat in etwa 17,5 Arbeitstage. Mhm. Wer damit jetzt aber seinen Stundensatz berechnen will, täuscht sich gewaltig. Denn unsere Kosten müssen ja auch noch eingerechnet werden. Als Selbstständige bekommen wir keine Arbeitsmaterialien gestellt. Die müssen wir alle selber tragen. Heißt Computer, Internet, Software, Büroausstattung, Miete und Strom fürs Büro und bitte auch fürs Homeoffice eigentlich. Denn auch anteilig, wenn ich jetzt beispielsweise im Homeoffice sitze und einen eigenen Arbeitsraum habe, dann muss ich das eigentlich auch anteilig berechnen, weil den hätte ich eventuell nicht, wenn ich nicht im Homeoffice, sondern in einem Büro arbeiten würde. Das ist natürlich alles total individuell, gerade mit der Miete. Einige haben vielleicht noch Angestellte oder so, selbst wenn es eine kleine Selbstständigkeit ist, kann das sein. Und ich habe da jetzt pauschal mit 1.300 Euro an Kosten gerechnet. Wie gesagt, das kann ganz anders aussehen, aber irgendwo müssen wir ein Beispiel machen.
Genau.
Ich rechne mit 1.300 Euro. Hinzu kommen, und das ist super wichtig, die Versicherungen. Kranken-, Pflege-, Unfall-, Renten-, Arbeitslosenversicherung. Wir alles nicht.
Richtig, ihr müsst ja die 100% davon bezahlen.
Genau.
Wo wir müssen als Angestellte ja nur 50% bezahlen.
Exakt. Wir müssen den Arbeitgeberanteil komplett mitbezahlen. Und natürlich sieht die Versicherungssituation von Selbstständigen auch generell nochmal anders aus als von Angestellten. Aber ich rechne eben jetzt mit diesen Versicherungen, die man jetzt als Angestellter sozusagen bekommen würde. Und der Arbeitgeberanteil beträgt dabei ungefähr 20%. Und daher rechnen wir jetzt auch einfach mal mit diesen 20%. Ich will es nämlich nicht zu kompliziert machen. Mit diesen Bedingungen errechne ich einen Stundensatz von ungefähr 39 Euro. Aber das ist noch nicht alles. Denn jede Selbstständige weiß, da ist noch eine Menge an unbezahlter Arbeit. Die muss ich auch leisten. Organisation und Verwaltung, Finanzen, Beantworten von Mails, Akquise, unbezahlte Meetings und so weiter habe ich auch viel. Geht man von einer Produktivität, und das wird so allgemein empfohlen, von etwa 67% der Arbeitszeit aus, also 67% meiner Arbeitszeit ist bezahlt. Das muss ich sagen, kommt für mich zum Beispiel auch total hin. Ich muss zum Steuerberater, all das. Das sind natürlich Sachen, die braucht man nicht so unbedingt als Angestellte. Dann kommen wir nämlich schon auf einen Stundensatz von 59 Euro. Und ich möchte auch noch erwähnen, wir Selbstständigen brauchen viel höhere Rücklagen. Wir müssen jederzeit damit rechnen, dass ein Auftraggeber wegfällt. Es gibt in der Regel keine Kündigungsfristen. Und das müssen wir auch bedenken. Natürlich ist das alles super individuell, aber man sieht, ein Stundensatz von 60 Euro ist völlig normal. Und im Endeffekt zahlt ein Auftraggeber diese 60 Euro auch an einen Angestellten. Aber der Auftraggeber bzw. der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin merkt es einfach nur nicht so direkt, weil das einfach indirekte Kosten sind, wie Miete und so weiter. Und da muss ich sagen, es gibt super viele Kalkulationen im Internet. Schaut euch das unbedingt mal an, weil das ist jetzt wirklich nur die Basis. Da haben wir noch nicht drauf gerechnet, irgendwie, was ich eigentlich für einen Wert habe, wo ich sage, hier, das kann ich leisten und das habe ich vielleicht schon gemacht, das sind meine Referenzen und so weiter. Das bringe ich ins Unternehmen mit ein. Also man sieht, die Stundensätze, die hohen, sind da durchaus einfach gerechtfertigt. Es ist so.
Okay, aber jetzt für mich nochmal, das waren jetzt sehr viele Informationen. Das heißt, du bist davon ausgegangen, du hast jetzt als Selbstständige den Anspruch, 3.500 Euro zu haben und müsstest dann einen Stundensatz von 60 Euro nehmen, um dahin zu kommen.
Genau. Wie gesagt, in diesem Beispiel, es kann natürlich auch sein, dass das höher ausfällt, weil man Materialkosten oder so hat. Die habe ich jetzt zum Beispiel nicht besonders viel. Aber das kommt natürlich total darauf an, wie hoch die Kosten sind. Aber wie gesagt, in dem Beispiel ist korrekt. Ich bin davon ausgegangen, ich möchte 3.500 Euro im Monat haben und dann wäre unter diesen Bedingungen ein Stundensatz von 60 Euro mindestens notwendig.
Okay, verstehe.
Ja.
Ja, spannend. Also das ist dann auch echt anstrengend, sowas überhaupt zu errechnen, ne?
Total, ja.
Und vor allem, also auch da bietet es sich doch an, regelmäßig nochmal den Stundensatz zu erhöhen, oder? Aber machen die Auftraggeber das dann überhaupt mit? Weil man hat sich ja da mal drauf geeinigt, obwohl könnte man ja jetzt als Angestellter auch sagen.
Ja, also ich muss sagen, das meiste passiert bei mir durch Wechsel. Also wenn ich einen neuen Auftraggeber reinnehme, da wird immer aufgeschlagen, sofort.
Ja.
Also gut, ich meine auch nicht bei jedem, aber so prinzipiell, sag ich mal. Ich habe auch gewisse Sätze für gewisse Leistungen und dann, aber prinzipiell wird da aufgeschlagen, das muss einfach so sein, je nachdem auch, wie regelmäßig neue Auftraggeber reinkommen. Wenn das jetzt bei anderen vielleicht alle paar Tage sind oder so, dann ist das vielleicht ein bisschen viel. Aber auch da, wenn man jetzt einen Auftraggeber hat, mit dem man regelmäßig arbeitet, da kann man auch natürlich wie ein Angestellter regelmäßig verhandeln. Da gelten ja die gleichen Argumente. Man hat sich weiterentwickelt, trägt zum Umsatz bei und, macht Weiterbildungen, wie auch immer. Und da absolut gerechtfertigt, auch da regelmäßig nachzuverhandeln. Oft hat man ja auch so mit ein oder zwei Auftraggebern eine Situation, die fast schon Angestellten ähnlich ist oder so, weil man für die einfach so regelmäßig und schon so lange arbeitet. Und da plädiere ich auch absolut dafür, regelmäßig nachzuverhandeln.
Gut, das heißt, du würdest dann auch jetzt keine anderen Tipps geben, als wir den Arbeitnehmerinnen gegeben haben, sondern kann man auch auf die Selbstständigkeit anwenden.
Genau, absolut, okay. Auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, in der Regel ist es ja auch ein bisschen anders bei der Selbstständigkeit. Du hast deinen Satz, also habe ich so ein bisschen das Gefühl, zumindest ist es bei mir so, seitdem ich selbstständig bin, sage ich, hey, das ist mein Satz, Punkt, Ende, aus. Also ja. Da bin ich deutlich radikaler geworden. Der wird entweder angenommen oder es wird eventuell auch noch verhandelt. Aber auch da bin ich radikaler in der Selbstständigkeit, weil ich mir das so errechnet habe. Und wenn es sich nicht lohnt, dann lohnt es sich nicht. Ne? Und da kenne ich natürlich auch meine Schmerzensgrenzen. Aber da muss man auch einfach sagen, wenn der Kunde weniger zahlen will, und zwar deutlich weniger, weniger als ich eigentlich brauche, dann kann ich natürlich abwägen, ob ich vielleicht andere Vorteile habe, zum Beispiel die Referenz, Spaß an der Arbeit, Flexibilität, das Umfeld, wie auch immer. All das sind natürlich auch Vorteile, ne? Es geht nicht immer nur ums Geld, aber da kann es sich eben eventuell auch lohnen, dass man sagt, okay, wenn ich mir diese Einbußen leisten kann und trotzdem Vorteile sehe, dann mache ich das halt mit. Aber auch da gilt, irgendwo ist Schluss. Und dann muss man die Zusammenarbeit im Zweifel beenden und sich auf die Suche nach neuen AuftraggeberInnen machen, bei denen man entsprechend bezahlt wird, gerecht bezahlt wird. Und da muss man einfach sagen, langfristig lohnt sich da der Sprung ins kalte Wasser, ganz klar. In der Selbstständigkeit ist es sowieso, da herrscht viel mehr Fluktuation, sag ich mal. Und dann muss ich sagen, einfach auch Nein sagen.
Okay, ja. Sehr gute Tipps. Sehr schön, Simin. Sehr interessant, da auch mal Einblicke in deine berufliche Welt zu kriegen.
Ja, aber was sind denn aus deiner Sicht, wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen müssen, was sind aus deiner Sicht die wichtigsten drei Tipps? Was sollten unsere Zuhörerinnen auf jeden Fall mitnehmen?
Okay. Oh, wir hatten jetzt so viele Tipps. Aber ich denke, dass wir uns einig sind, wenn ich sage, zeigt Eigeninitiative, euch schenkt niemand was, ihr müsst schon aktiv reingehen und nachfragen. Tipp Nummer 2, seid hartnäckig.
Ja.
Also auch wenn ihr jetzt erstmal abgewürgt werdet, fragt immer wieder. Und ja, seid freundlich bestimmt, aber hartnäckig. Und was ich auch ganz gut finde, ist, wenn man vielleicht nicht von einer Gehaltserhöhung spricht, sondern von einer Gehaltsanpassung, weil das einfach positiver klingt. Und dann fühlt sich vielleicht die Chefin oder der Chef auch nicht ganz so doll bedroht, weißt du?
Spannend, finde ich auch einen guten Schlusstipp, muss ich sagen. Ja, sehr inspirierend. Man muss es dem Chef oder der Chefin auch ein bisschen wohlig machen.
Genau, das ist wichtig, für beide Seiten.
Genau. Ja.
Okay, Simin, jetzt haben wir uns schon wieder total verquatscht. Ja, das Wahnsinn. Mit diesen 20 Minuten, die wir mal angestrebt haben, das können wir, glaube ich, knicken. Also jedenfalls bei solchen Themen, ja.
Absolut.
Da kommt man vom Hundertsten ins Tausendste. Aber gut, es war sehr, sehr spannend. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch mal wieder.
Danke dir.
Ich freue mich auch schon wieder sehr darauf, das nächste Mal mit dir zu quatschen. Aber jetzt erstmal wünsche ich dir, liebe Simin, noch einen schönen Abend. Euch da draußen auch. Bleibt schön gesund. Folgt uns auf jeden Fall auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn. Kommt in unsere Facebook-Gruppe und schreibt uns gerne bei Fragen und Anregungen eine Mail an podcast@hermoney.de. Wir freuen uns sehr, von euch zu lesen, lesen jede einzelne Mail und beantworten die natürlich auch höchstpersönlich. Gut, dann bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und ciao.